Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Wieder mit dem lieben Dr. Patrick Berndt.
Hallo.
Schön, dass du hier bist, Patrick. Schön, dass wir uns kurzfristig getroffen haben. Wir nehmen nämlich heute tatsächlich just in time auf, also morgen schon online. Und wir haben uns heute ein sehr, sehr schönes, ich glaube auch wichtiges Thema rausgepickt, weil ich glaube, noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte wurde so viel über Studien gesprochen, also in der Sport- und Trainingswelt, Ernährungswelt, wie so die letzten Jahre. Und ich finde, es wird immer mehr. Und wir beide sind der Meinung, das ist ein sehr, sehr positiver Trend, weil
definitiv
Studien und Evidenz uns in ganz vielen Bereichen helfen kann, Dinge besser zu verstehen, Neues dazuzulernen. Aber hier und da wird auch in die Wissenschaft ein paar Dinge reininterpretiert, die ja zu viel sind, würde ich so sagen. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen ins richtige Licht rücken oder unsere Meinung dazu kundtun. Und mir fallen da spontan so Beispiele ein wie Reps in Reserve, also dass du nicht ins Muskelversagen trainierst, sondern so und so viele Wiederholungen im Tank lässt und so. Und ich glaube, wir sind uns sehr einig, dass das auf jeden Fall alles Bewandtnis hat, aber es wird dann so suggeriert, dass alles andere Training falsch ist oder nicht funktioniert oder ganz schädlich oder schlimm ist. Und da wollte ich heute mal ein bisschen mit dir drüber reden, Patrick. Und mit
sehr wem gerne.
Sonst als mit dir, weil das ist ja wirklich dein absolutes Fachgebiet. Ich werde also heute auch, na, man weiß es nie, aber von der Idee her weniger Redeanteil haben als du. Von der Logik her, aber ich schaff's ja immer, mich irgendwie da.
Ach, das labern. Wird schon irgendwie ausgewogen sein, so wie ich uns kenne.
Ja, und natürlich ein herzliches Willkommen an alle, die zuhören. Das vergesse ich immer so ein bisschen. Wir wachsen so langsam in unserer kleinen Welt. Es sind immer mehr Menschen da, die uns zuhören. Wir kriegen unterschiedlichstes Feedback, also immer her damit, auch Verbesserungsvorschläge immer her damit. Ich hoffe, ihr merkt, dass wir versuchen, darauf einzugehen. Aber wir kriegen auch sehr viel positives Feedback. Danke dafür. Und dann sage ich es gleich, abonnieren, weiterschicken, was auch immer.
Kommentieren
ist gut, kommentieren ist super
genau.
Für unseren Algorithmus. Und ja, starten wir rein, Patrick. Leg mal los. Wie ist deine Sicht der Dinge?
Also ich pflichte dir bei allem bei, was du gesagt hast. Ich sehe den Trend auch. Es wird, um das ein bisschen zu präzisieren, vor allem eben auf sozialen Medien und in der nicht wissenschaftlichen Seite oder auf der nicht wissenschaftlichen Seite der Fitness-Gesundheitsbranche auch immer mehr über und mit Studien gesprochen und argumentiert.
Mhm.
Und das finde ich erstmal sehr positiv. Aber, und das ist ein großes Aber, es wird leider von vielen Leuten auch fehlinterpretiert, teilweise in dogmatische Aussagen und Ansätze umgedichtet, die tatsächliche Evidenz eigentlich gar nicht zulässt. Das ist die eine Seite, also die das vielleicht auch so ein bisschen für ihre eigenen Zwecke missbrauchen, ja, weil es da jetzt eine Studie gibt, die das aussagt, was sie da schon seit Jahren vertreten. Und dann gibt's andere Leute, die genau die gegenteilige Position einnehmen und sagen, ja, die Wissenschaft, die kann das ja alles gar nicht und nur die Praxis oder das Praxiswissen ist das Wahre. Und ja, ich habe da auch schon viele Vortragsthemen zu gehört und auch Artikel zu gelesen und Beiträge nicht verfasst, sondern Beiträge dann konsumiert, wo es darum ging, ja, worum, was ist denn jetzt besser? Ja, ist jetzt evidenzbasiert besser oder ist erfahrungsbasiert besser? Und ich glaube, die Debatte, die kocht seit ein paar Jahren so ein bisschen hoch, also evidence-based versus erfahrungs-based, ja. Und die beiden Seiten bekriegen sich so ein bisschen. Und aus meiner Sicht müsste das gar nicht sein, weil wie so oft, ja, wir leben in einer Welt der Grauschattierung, findet sich das Optimum halt irgendwo in der Mitte. Ne? Also das eine tun, das andere nicht lassen. Was es damit auf sich hat, da kommen wir vielleicht im Laufe des Podcasts dann noch ein bisschen konkreter zu. Aber um es vorwegzunehmen, ich meine, natürlich, ich bin Wissenschaftler. Ich stehe natürlich auf der Seite der Evidenz, weiß aber als Praktiker auch, dass die Evidenz mit Vorsicht in die Praxis auf das Individuum übertragen werden muss. Vielleicht so viel vorweg. Ja, womit wollen wir ins Thema einsteigen, Wolf? Sollen wir vielleicht mal so ein bisschen überhaupt mal darstellen, was es denn überhaupt für Bezugsquellen für Evidenz gibt?
Ja, also ich fände das sehr schön und vielleicht wirklich auch mal, also Bezugsquellen ist das eine, aber auch mal so ein bisschen, was gibt es da überhaupt zu sehen, zu lernen? Wie schaue ich sowas überhaupt an?
Mhm.
Auf was achte ich?
Also wie recherchiert man?
Wie recherchiert man?
Ja. Also
das ist vielleicht ein schöner Einstieg, weil das wäre schon mein Appell an alle, die zuhören. Wenn euch irgendwas begegnet oder jemand mit einer Behauptung um die Ecke kommt, basierend auf einer Studie, die bewiesen haben will, dann kann schon mal ein ganz toller Schritt sein, zu sagen, ich guck mal selber rein.
Ja.
und ich, also ich selber bin ja nicht der Wissenschaftler und habe mir das halt so ein bisschen angeeignet über die Jahre, wie man Studien betrachtet, auch unter anderem mit Hilfe von dir. Und lass uns doch das ein bisschen machen, wie man da rangeht, auf was zu achten ist. Es gibt ja auch zum Beispiel in der Qualität der Studien so unglaubliche Unterschiede.
So. Ja, viel mehr als man denkt.
Genau.
Und auch da können wir gerne drüber sprechen, dass viele Menschen zwar Studien verwenden, im Sinne von sie zitieren sie oder sie verwenden sie für ihre Argumentation, aber nur ein Bruchteil dieser Menschen tatsächlich dazu in der Lage ist, richtig zu interpretieren, was da drin steht. Und das ist auch absolut okay. Das soll jetzt keine Kritik sein. Es hat nicht jeder irgendwie eine wissenschaftliche Ausbildung. Man muss nicht immer alles im Detail verstehen, aber wenn man das halt eben nicht im Detail durchgearbeitet hat, was da getan wurde und verstanden hat, was das tatsächlich aussagt, was da steht, dann sollte man natürlich auch diese Studie nicht dazu verwenden, eine Aussage zu rechtfertigen, die vielleicht gar nicht dazu geeignet ist. Ja.
Also ich würde schon behaupten, bei vielen Sachen, über die ich schon gestolpert bin, oder mir wird ja oft was zugesendet, ne? Also gerade zum Five-Thema, was ja ein relativ frisches Thema ist, wo es auch wenig richtig treffliche, also richtig zutreffende Evidenz gibt, oder das heißt zutreffende, also wo Dinge betrachtet wurden, die wirklich mit unseren Dingen irgendwie vergleichbar sind. Haben wir ja auch, wo wir selber in unserem Podcast über Five gesprochen haben, hast du ja auch ein paar Sachen rausgesucht und es gibt einfach nicht so viel, was genau das untersucht hat, was wir machen. So. Soll aber heute gar nicht das Thema sein. Und dann schicken mir natürlich sehr viele Leute irgendwie irgendwelche Reels zu, guck mal, da hat der und der Therapeut das und das gesagt. So. Und basierend auf der und der Studie und funktioniert das jetzt alles nicht, was wir machen. So, ne? Das ist ja oft so. Das halt dann Aussage, Bezug auf Studie und dann wird draus geschlossen, funktioniert das alles gar nicht. Ne? Also Leute, die vielleicht seit 10 Jahren mit unserem Konzept arbeiten, seit 10 Jahren gutes Feedback kriegen, lassen sich dann aus der Ruhe bringen von einer so einer Aussage. So. Möchte aber nicht abdriften.
Ja.
Darum geht es mir dann zu sagen, okay, der sagt etwas, der stellt eine Behauptung auf, basierend auf einer Studie und vielleicht gucke ich da selber mal rein.
Genau, aber das ist auch ein schönes Thema, was wir später mal noch ansprechen sollten. Nämlich, dass es nicht zwingend heißt, dass etwas keinen Effekt hat, nur weil es noch keine Evidenz dafür gibt.
Ganz wichtiges Thema.
Ja, genau. Aber nochmal zurück. Wir beginnen erstmal damit, wo finde ich denn überhaupt solche Studien? Wie komme ich daran? Was muss ich damit tun? Welche Arten gibt's? Und ja, da muss ich immer so mit einem leichten Schmunzeln an viele Gespräche denken, die ich bisher geführt habe, wo mir dann gesagt wurde, ja, aber ich habe da letztens in einer Studie gelesen. Die Gesprächspartner waren dann meistens irgendwelche, ich nenne es mal informierte Laien, ja, die sich für das Thema interessieren, die dann auch danach googeln und so. Das ist alles schon gut. Ja, das finde ich gut, wenn man sich über sowas informieren möchte. Und dann kommt aber dann öfter mal raus, ja, das war eigentlich gar keine Studie, sondern über die Studie wurde in einem Artikel geschrieben und dieser Artikel war dann in der Apothekenumschau oder auf gmx.de oder wie auch immer. Oder in irgendwelche teilweise sogar fachfremden Wissenschaftsredakteure. Dann
muss ich ganz kurz einhaken, auch wenn wir schon wieder furchtbar abdriften und so. Ich entschuldige mich dafür auch. Aber du hast ja gesagt, Social Media Phänomen, die klassische Presse ist da auch ganz schrecklich drin. Also irgendwelche random Studien rauszuziehen, So, da gibt's ja den größten Scheißdreck manchmal von allen möglichen großen Zeitschriften, die dann irgendwie halt so sinngemäß, Rauchen ist doch nicht ungesund, weil in einer Studie kam raus, die Raucher haben länger gelebt. Weißt du, also die sind ja auch furchtbar bei dieser Studienthematik. Furchtbar.
Ja, oder ein Glas Rotwein am Abend ersetzt eine Stunde Ausdauersport. Genau. Und ja,
so diese, also wo einfach random irgendwelche Behauptungen in den Raum gestellt werden, von irgendeiner Studie scheinbar hergezogen. Also es ist nicht nur Social Media, aber ich wollte nicht, sorry.
Nee, alles gut. Aber ja, man sieht schon, die Problematik ist eigentlich, dass viele Leute sich zwar dafür interessieren und auch dann selbst versuchen zu recherchieren, aber gar nicht so richtig wissen, wo denn. Und dann googeln sie, was grundsätzlich schon mal kein ganz schlechter Ansatz ist. Allerdings ist jetzt über den Lauf der Zeit das Internet einfach überfüllt mit Meinungen von jedem, von allen, die jetzt vielleicht nicht zwingend ihre Meinung dazu äußern sollten, weil sie gar nicht richtig tief im Thema sind. Ja, so, also was macht man jetzt? Und dann ist meine allererste Empfehlung immer die Plattform PubMed. Ja, also PubMed geschrieben. Wer hier schon länger dabei ist, ich habe so Seiten oder Studien von dieser Seite auch schon mal eingeblendet. Und PubMed ist im Grunde genommen die größte biomedizinische Studiendatenbank der Welt. Ja, also alles, was irgendwie Rang und Namen hat, sämtliche Fachjournale, also Fachzeitschriften in dem Sinne, die haben dort einen Eintrag. Wenn dort eine neue Studie publiziert wird, dann taucht die dort auf. Da kann man sich auch Filter einrichten, dass man darüber informiert wird, wenn es eine neue Studie zu einem bestimmten Thema gibt. Dann bekommt man das auch relativ schön dann mit, wird aber durch die Anzahl der Studien wahrscheinlich auch schnell erschlagen. Ja, so, und dann ist noch der zweite Punkt. Erstens, also 2a in dem Sinne, es ist alles auf Englisch. Das liegt jetzt auch nicht unbedingt jedem. Und vor allem, weil es halt eben Fachsprache ist, also wissenschaftliches Englisch, ist dann noch ein bisschen komplizierter zu verstehen, liegt nicht jedem. Glücklicherweise haben wir dafür aber mittlerweile relativ gute Tools, auch KI-gestützt, verschiedene Seiten, die das ganz gut übersetzen können.
Wollte ich auch gerade sagen. Also mein Englisch ist auch nicht weltberühmt. Und gerade bei den, je nachdem wie geschriebenen Studien, ist mir das auch too much. Und dann haue ich mir das halt auch in Übersetzer rein. Ja. Würde ich empfehlen.
Also funktioniert ganz gut. Ja, jetzt auf der super Detailebene vielleicht nicht so super, aber zum allgemeinen Verständnis dessen, was da gemacht wurde, ausreichend. Und 2b, um das noch abzuschließen. Die meisten Studien sind mittlerweile zwar irgendwie im Volltext zugänglich, aber es gibt halt eben immer noch viele Journals, die den Volltext leider hinter einer Paywall verstecken. Was auch irgendwo okay ist, weil die betreiben eine Menge Aufwand für das Peer-Review-Verfahren. Da sind andere Wissenschaftler involviert, die das alles prüfen auf Herz und Nieren, was da in der Studie gemacht wurde, bevor das publiziert wird. Ja, und daher auch okay. Also, PubMed, klare Empfehlung. Wer des Englischen mächtig ist, einigermaßen, der kann zumindest ganz gut dort recherchieren, wenn er die geeigneten Buzzwords kennt, also die Suchbegriffe, die man dafür verwenden sollte. Und dann bekommt man eine ganze Liste an Studien, wo man dann eben aussuchen kann, ob was dabei ist, was sich mit dem Thema befasst, womit man sich selbst befassen möchte. So, und dann kommen wir zum ersten Thema, was mich so ein bisschen beschäftigt und was ich auch in meiner Vergangenheit auch als Dozent immer wieder erlebe. Nämlich, da wird über Studien gesprochen und wenn man dem Ganzen so ein bisschen auf den Zahn fühlt, dann stellt sich relativ schnell raus, eigentlich wurde nicht die Studie gelesen, sondern nur der Abstract der Studie. Ja?
Also, also bei vielen, die auch irgendwelche Reels von irgendwas machen oder so, wurde im besten Fall die Zusammenfassung gelesen.
Ja, also genau, nochmal zur Übersetzung. Der Abstract einer Studie ist sowas wie eine Kurzzusammenfassung mit den wichtigsten Kerncharakteristika dieser Untersuchung, inklusive ein bisschen was zur Methodik, ein bisschen was zu den Untersuchungspersonen und natürlich zu den Ergebnissen und der Schlussfolgerung daraus. So, jetzt kann man sich bei sehr komplexen Studien natürlich vorstellen, dass in einer Zusammenfassung mit 400 Zeichen dann vielleicht in einem Satz in der Schlussfolgerung nicht alles draus hervorgeht, mit allen Limitationen dieser Ergebnisse, was man die aus dieser Studie tatsächlich an Rückschlüssen ziehen könnte. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. So eine Studie hat immer einen Diskussionsteil und in diesem Diskussionsteil werden die Ergebnisse, die dort erhoben wurden, die dort festgestellt wurden oder beobachtet, besser gesagt, die werden dort diskutiert. Das ist ein ganz wesentlicher Teil einer Studie, weil man dort nämlich versucht, diese erhobenen, beobachteten Ergebnisse erstmal hinsichtlich der Limitationen der eigenen Untersuchung ins richtige Licht zu rücken. Also die Autoren, die Wissenschaftler sagen dann selbst, wofür diese Daten jetzt überhaupt in der Interpretation herangezogen werden sollten und was die nicht aussagen können, weil das nicht untersucht wurde und welche Limitationen hinsichtlich der Messinstrumente zum Beispiel existieren. Und dann kommt am Ende meistens eine Conclusion, also eine Schlussfolgerung, wo das Ganze in einem extra Absatz nochmal zusammengefasst wird, was denn diese Ergebnisse jetzt eigentlich bedeuten und aussagen, worauf sie anzuwenden sind, ja. Und in einer wirklich guten Studie findet man all dies. So, das ist schon mal mein Appell hier an die Leute, die dann auch Studien lesen. Bitte nicht nur den Abstract lesen. So ein Abstract ist super, um herauszufinden, ob sich diese Untersuchung, diese Studie damit befasst, womit ich mich jetzt gerade befassen möchte. Und wenn man diese Frage dann mit Ja beantworten kann, dann sollte man sich auf die Suche nach dem Volltext machen und wirklich mal in diese Untersuchung reingucken, was wurde denn da überhaupt gemacht? Ja, so, und vielleicht noch ganz kurz, was es für unterschiedliche Arten von Untersuchungen gibt. Also von
das hätte Studien. Ich dir auch reden, dass du mal ein bisschen einordnest, Metastudie und so weiter und so fort.
Genau, ja.
Auf was zu achten, auch von der Qualität der Studien, was lohnt sich anzugucken, was vielleicht weniger.
Ja, gut. Unser geneigter Hörer, der wird vielleicht schon erkannt haben, dass ich sehr viel mit Meta-Analysen argumentiere. Und das hat schon so seine Bewandtnis. Ich erkläre aber kurz, welche so ganz grobe Abgliederungen es gibt. Ja? Also fangen wir vielleicht mal an bei den einfachen Fallstudien. Ja? Oder bleiben wir beim Wording-Fallstudien. Da gibt es dann ein oder mehrere Personen, die dann halt untersucht wurden, die haben dann irgendein Treatment bekommen oder irgendeine Intervention durchlaufen im Sinne von Krafttraining oder ein gewisses Ernährungsprotokoll, andere Dinge, die in unserem Metier so von Interesse sind. Und dann wird vorher eine Messung gemacht und hinterher. Das ist so die Grundvoraussetzung dafür, dass man überhaupt einen Effekt feststellen kann. Man misst vorher etwas, lässt die irgendwas Besonderes machen und misst hinterher nochmal, um zu gucken, ob sich's verändert hat. So, das ist eine Fallstudie. Ist vom Evidenzgrad jetzt aber noch nicht so toll von der Aussagekraft, weil, und jetzt kommt eine entscheidende Limitation dieses Untersuchungsdesigns, wenn man das so nennen möchte, nämlich, wir wissen jetzt nicht, ob zwischen dem Prätest und dem Posttest, also zwischen der Eingangsmessung und der Nachhermessung, ob sich die Personen nicht vielleicht auch bei dem zu untersuchenden Parameter verändert haben könnten, ohne dass sie das alles gemacht haben. Dass das einfach ein durch die Zeit bedingter Faktor ist. Oder vielleicht durch die Jahreszeit. Ja? Oder durch ganz andere Faktoren. Wir wissen es nicht, weil wir es nicht kontrolliert haben. Und deshalb gibt es, und das ist jetzt die nächste Evidenzstufe, die ich hier mal aufzeigen will, die sogenannten RCTs. Die randomisierten, kontrollierten Studie, also warum das C, also Randomized Control Trial auf Englisch, deshalb RCT. Und die haben in der Regel eine oder mehrere Kontrollgruppen zu dieser Interventionsgruppe. Heißt, wenn ich jetzt das Ganze mit dieser Fallstudie von eben vergleiche, dann habe ich eine zweite Gruppe, die ich auch vorher und hinterher messe, die aber in der Zwischenzeit zum Beispiel einfach ihrem normalen Aktivitätsprofil nachgehen, wenn es jetzt eine Trainingsstudie ist oder wenn es jetzt irgendwie eine pharmakologische Studie ist, dann kennt man diese placebo-kontrollierten Studien. Das bedeutet, beide Gruppen bekommen irgendwelche Pillen, aber nur in der einen ist tatsächlich ein Wirkstoff drin, in der anderen ist Zucker drin oder irgendwas anderes Ungefährliches. Woran man dann feststellen kann, ob die Effekte, die vom Prätest zum Posttest gemessen wurden, jetzt tatsächlich auf das Treatment zurückzuführen sind oder ob die einfach so per Zufall über die Zeit entstanden sind. Wenn es dann einen Unterschied, einen signifikanten Unterschied gibt, zu dem Begriff kommen wir später noch, von der Treatment zur Kontrollgruppe, dann kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit schon sagen, dass das tatsächlich durch das Treatment, also durch die Maßnahme zwischen Prä- und Posttest zustande gekommen ist. Ja, so, das wäre ein RCT. Und jetzt kommen wir eine Stufe höher. Das wären die systematischen Reviews, also systematische Übersichtsarbeiten. Und die heißen deshalb systematisch Übersicht, weil sie tatsächlich die gesamte vorhandene und relevante Studienlandschaft abklappern und diese relevanten Studien dann eben zur Beantwortung einer gemeinsamen Forschungsfrage heranziehen. Das heißt, wenn es jetzt, mach mal ein Beispiel, 25 Studien gibt zum Einfluss von Krafttraining auf Beschwerden in der Menopause. Als Beispiel, mir ist gerade nichts Besseres eingefallen.
Hundertprozentig.
Gibt's, ja. Und dann wird man all diese 25 Studien einmal erstmal recherchieren, wird die als relevant klassifizieren. Das folgt auch einem festgelegten Protokoll, meistens irgendwie in einem wahrscheinlich von der Cochrane Collaboration, das ist so das für die führende Institution in dem Bereich, die hat da das sogenannte Prisma-Statement formuliert, das liest man auch öfters. Es gibt also Regeln, wie man so eine Übersichtsarbeit eigentlich abarbeiten müsste, dass das auch einer gewissen Systematik und Standardisierung folgt. So, und dann guckt man sich die Ergebnisse dieser 25 Untersuchungen an, aber auch die Methodik dieser 25 Untersuchungen, guckt, wie weichen die denn voneinander ab. Wo haben wir jetzt Limitationen in der einen Studie? Welche Forschungslücke schließt vielleicht in dem Kontext eine andere Studie? Und begutachtet im Grunde genommen das Gesamtbild zu dieser Forschungsfrage, um dann schlussendlich auf Basis dieser 25 Studien eine Aussage treffen zu können. Das kann man sich vorstellen, wenn man jetzt 25 RCTs betrachtet und eine gemeinsame Aussage daraus ableitet, ist das natürlich schon viel aussagekräftiger als nur eine RCT. Ja, genau. Und jetzt gibt es natürlich noch eine Stufe oben drüber, das sind die besagten Meta-Analysen. Das sind im Wesentlichen eigentlich systematische Übersichtsarbeiten, bei denen die Ergebnisse allerdings nochmal statistisch aufbereitet wurden. Das bedeutet, man nimmt sich aus allen betrachteten Studien die Ergebnisse raus, bildet daraus sogenannte Effektstärken, also es ist ein statistisches Maß für, wie der Name schon sagt, die Stärke des gemessenen Effekts. Und kann die dann im Grunde genommen alle gemeinsam statistisch analysieren, um auszuwerten, gibt es denn jetzt über die 25 Studien tatsächlich eher einen Effekt in die eine oder in die andere Richtung? Und wie stark ist dieser gemittelte Effekt über alle vorhandenen Studien? So, und das ist der Grund, weshalb ich so gerne mit Meta-Analysen argumentiere. Die haben auch ihre Schwächen, weil sie halt natürlich über große Kohorten sehr stark generalisieren. Aber wenn man über den allgemeinen Effekt von etwas sprechen möchte, dann sind Meta-Analysen aufgrund dieser Charakteristika einfach sehr gut geeignet. Ja, so.
Ja, und setzt halt immer voraus, dass auch überhaupt eine relevante Größenordnung von Studien gemacht wurden. Ne? So, also wenn es Meta-Studien gibt, dann ist es zumindest schon mal ein Thema, wo doch ein paar Leute mal hingeschaut haben.
Definitiv. Aber auch da gibt es natürlich Limitationen. Wenn man jetzt in die Methodik von so einer Meta-Analyse reinguckt, dort steht ja die die Literaturrecherche hat 3 relevante Treffer ergeben und die sind dann alle in die Meta-Analyse mit eingeflossen, dann hat das natürlich einen anderen Stellenwert, als wenn da 30 drin stehen. Ja. Aber das sind eben die Details, wie schon gesagt, die man nur dann rausliest, wenn man auch in den Volltext einer Studie reinguckt und nicht nur das Abstract oder vielleicht sogar nur die Schlussfolgerung aus dem Abstract liest. Aber auch nochmal, ich bin ja schon froh für jeden, der sich für das Thema interessiert und aus Eigeninteresse auch darüber informiert. Wir wollen ja jetzt nur darstellen, wie man das vielleicht noch ein bisschen besser und zielführender machen kann.
Was ich jetzt mal so aus der Hobbywissenschaftler Sichtweise noch ein bisschen hier empfehlen kann, dass natürlich, also empfehlen, aber auch gleichzeitig wieder mit erhobenem Zeigefinger, Obacht, ist das Thema KI an der Stelle. Weil du kannst natürlich als Laie dir auch schon mal ein paar Sachen vorsortieren lassen. Du kannst, also das nutze ich da zum Beispiel gerne, es gibt zum Beispiel bei ChatGPT diesen Unterbot SciSpace, also so wie Science und dann Space. Und aber du kannst auch im normalen ChatGPT 3, 4, 5 suchen natürlich. Aber es gibt auch Bots extra, die halt ein bisschen auf Wissenschaft getrimmt sind, sage ich jetzt mal. Und dann kannst du dir halt zu verschiedenen Themen Sachen schon mal voraussuchen lassen. Und ich sage jetzt bewusst voraussuchen, weil KI immer noch sehr, sehr stark zum Fantasieren neigt und dir sehr oft halt auch ein bisschen erzählt, was du vielleicht hören möchtest. Und man sollte dann eben in Step 2, wenn man vorselektiert hat, sich immer von ChatGPT was geht, wenn man es explizit will, den Link dann zur Originalstudie geben lässt und dann halt wieder reinguckt. Was bei diesem Sciespace besonders ist, ohne da zu sehr drauf rumzureiten, da kannst du dir halt dann wiederum über den Link im Volltext, über die KI im Text wieder was raussuchen lassen. Oder auch übersetzen lassen oder so. Ne? Also ist jetzt für so Leute wie mich, wo es vielleicht doch ein paar gibt, die zuhören, die jetzt nicht die studierten Wissenschaftler sind und vielleicht auch nicht Native Speaker Englisch sind, ja, die können damit halt ganz gut arbeiten, um auch mal in was reinzutauchen. Und man kann lustige Spielchen machen. Man kann sagen, okay, eben such mir eine Studie raus, die das und das rausgefunden hat. Und dann liest du da rein und gehst ran und sagst, und jetzt such mir mal die raus, die genau das Gegenteil rausgefunden haben. Und
ja, so. Wichtig.
Da kannst du spaßige Sachen machen, ja. Wo du halt jetzt als Laie bei PubMed selber echt viel Zeit verbringen müsstest, wo du dir Sachen mal einordnen kannst und so. Und nochmal, man muss immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Man sollte dann immer, wenn man was, also wenn ich jetzt was verwende für Vorträge oder so, dann gehe ich immer über den Link rein und gucke mir die Quelle an. Ist die Quelle wirklich irgendwie seriös? Passt das, was mir ChatGPT darüber erzählt hat, zu dem, was wirklich drin steht? Also dann mache ich mir die Mühe am Ende. Aber zum so Vorselektieren, also du hast Thema XY, möchtest dich darüber schlau machen und du fütterst einfach mal ChatGPT damit oder eben Sciespace. Es gibt noch eine andere bessere, die hat mir der Marcel hier von der Hochschule empfohlen. Ah, fällt mir der Name gerade nicht ein. Die funktioniert noch besser. Also auch so ein Art Chatbot, sage ich mal, der nur auf Wissenschaftsrecherche ist. Aber wenn es mir einfällt, dann hauen wir es in die Links noch drunter. Marcel, ja, oder ich rufe Marcel nochmal an oder schreibe dir. Auf jeden Fall gibt es da gute Sachen und das könnt ihr auf jeden Fall auch mitnutzen. Und da kannst du auch zum Beispiel, wenn eben in einem Video, Reel, sonst irgendwas eine Studie rangezogen wird und du bist jetzt auf PubMed und so nicht so konform, kannst du über den Titel der Studie auch die über KI problemlos raussuchen. Und problemlos reingehen, problemlos übersetzen lassen in jede Sprache und so weiter und so fort.
Ja, aber wie du schon richtig gesagt hast, zur Vorselektierung oder ich nenne es mal als Recherchehilfe, ist es gut.
Ja, super.
Ich würde aber trotzdem immer noch dazu auffordern, diese Texte dann bei Interesse einfach selbst zu lesen, weil wenn es dann um bestimmte Detailfragen geht und oftmals resultiert ja dieses Interesse an Studien oder an bestimmten Thema auch aus einem gewissen, na, wie soll ich es nennen, aus einem gewissen Leidensdruck, ja, weil man vielleicht irgendwie ein Thema hat, über das man sich jetzt gerade informieren möchte. Und dann kommt es schon auch darauf an, dass man wirklich das liest, was da drin steht und nicht das, was irgendeine KI deiner Wahl vielleicht daraus macht. Ich habe da nämlich auch natürlich aus Interesse mal verschiedene Chatbots auf Herz und Nieren geprüft und dann kriegt man immer erstmal den rhetorischen Schulterklopfer, ja, das ist eine exzellente Frage und dann geht's irgendwie unten drunter weiter und man kriegt da dann irgendwie was raus und dann habe ich immer wieder präziser nachgefragt, weil ich die Antwort kannte auf meine Ursprungsfrage und musste den Chatbot wirklich darauf lenken, bis er am Ende gesagt hast, ja, ist absolut richtig, eigentlich ist es doch nicht so das, sondern so, wie du jetzt in deiner Frage formuliert hast und so weiter. Also ich will ja auch nur sagen, das man muss da vorsichtig sein.
Ja. Ich hatte mal ein Erlebnis, um das zu unterstreichen. Da habe ich, in einem Vortrag beziehungsweise hier in einer Schulung live was gezeigt. Und eben auch in ChatGPT, meine ich. Und habe das Tage vorher schon mal gemacht und der hat mir einfach eine komplett andere Antwort gegeben.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, Moment mal, letztes Mal hatten wir das und das. Ach ja, jetzt wo du es sagst. Ja, ist mir ein Missgeschick passiert und ja, ist natürlich so und so, ne? Und
ja.
Also nochmal, aber zum Vorselektieren, um Zeit zu sparen, um da mal eben erstmal zu schauen, was will ich überhaupt gucken, ne? Oder auch einfach, ich stelle dann auch manchmal Fragen, mach mal ein konkretes Beispiel. Es gab irgendwie eine Studie, die mir oft geschickt wurde, die sich angeschaut hat, Iliopsoas-Funktion oder Iliopsoas-Länge, wenn man so will. Wobei es ja eh keine Verkürzung gibt, nur eine funktionelle, aber egal. Auf jeden Fall ging es darum, Iliopsoas-Länge, Iliopsoas-Funktion, gibt es eine Verbindung zu LWS-Beschwerden, ja, nein. So, und dann hat diese Studie halt als Ergebnis gehabt, es war keine signifikante Korrelation zu sehen zwischen den Leuten mit Schmerzen, ohne Schmerzen zur Funktion des Iliopsoas. Und haben mir das sehr viele geschickt, weil die sagen, ja, aber ihr sprecht immer davon, hier Aufrichtung und so weiter und in den Übungen, wie gut man da bewegen kann und nicht und wie wichtig das wäre für den Rücken und so weiter. Und eben wieder dieses typische, ja, bringt das dann alles gar nichts, was wir hier machen, so, ne? Und dann habe ich die halt recherchiert und habe mir die angeschaut und dann habe ich zum Beispiel auch mit ChatGPT in der Studie halt vorselektiert und habe gesagt, was haben die denn eigentlich gemacht für Übungen? Was haben die denn für Tests gemacht? Wie haben die Leute betrachtet? Wie viele Leute waren es überhaupt? Geschlecht, Alter, wie viele Menschen? Wie viele Menschen haben von Anfang bis Ende überhaupt mitgemacht? Was wurde denn in der Zeit irgendwie, wurde überhaupt irgendwas trainiert? Also hat eine Intervention stattgefunden oder wurde eben nur der Status quo und so weiter? Und das kannst du halt schon zumindest, also du musst dann nachher trotzdem reinlesen, bevor du das irgendwie für dich so hast, aber du kannst halt schon mal so ein bisschen vorselektieren. Du kriegst schon viel schon mal raus. Und wenn du eben Sciespace benutzt als Beispiel, was du dann aber auch irgendwann bezahlen musst, muss ich dazu sagen, dann kannst du eben von dem Chatbot dich in die Passage reinbringen lassen, wo es um die Übungen geht oder um die Tests oder um, ne, also den konkreten Aufbau, was wurde gemacht zum Beispiel. Da musst du halt nicht alles lesen, bis du das findest irgendwie. Und als Laie hast du vielleicht nicht so die Idee, wie es typisch aufgebaut ist. Und dann kannst du halt vorselektieren. Und dafür ist es schon sehr, sehr cool. Und ich finde das halt gerade cool, drum hacke ich auch ein bisschen drauf rum. Für die Menschen, die halt jetzt das nicht so explizit gelernt haben, kannst du dir halt von der KI sehr helfen lassen, um dir trotzdem schon mal ein gewisses Bild zu machen. Was sicher besser ist, als einfach nur ein Reel von jemandem zu gucken.
Das auf jeden Fall, das unterschreibe ich so.
Random stehen zu lassen und sagen, okay, der hat bestimmt recht, wenn er das so extrem dominant auch vorträgt, dann muss das ja so sein. So,
ne? Ja.
Und
also da vielleicht
um der ganze Zeit zu Ende zu bringen, ein paar sind jetzt ja vielleicht neugierig, was ich da rausgefunden habe.
Gerne.
Und tatsächlich war es dann so in dieser Studie, dass halt der sogenannte Thomas-Test gemacht wurde. Das ist also ein Test für den Hüftbeuger, wo man so auf der Therapieliege im Überhang, also die Beine hängen runter und dann ziehst du ein Bein ran, theoretisch bis zur Becken-Null-Stellung, da fängt schon an, was genau ist jetzt die Becken-Null-Stellung, woran definierst du die jetzt? Also ich habe diese Tests in der Physio, diese Tests nach Yanda sehr intensiv gelernt, brav mit Winkelmesser und hast du deine Referenzpunkte am Körper, die natürlich anatomisch jetzt auch nicht so 100 Millionen %ig bei jedem gut sichtbar sind, Thema Körperfett und so weiter. Also ihr hört schon raus, wie ich es beschreibe, es sind halt Tests, die total etabliert sind, die auch weltweit anerkannt sind irgendwo, aber die halt nicht sehr genau sind. Und die halt natürlich, also ich sage mal, wenn wir jetzt 5 verschiedene Therapeuten nehmen, die bei 5 Menschen den Thomas-Test im Überhang machen, um zu schauen, ob der Iliopsoas gut funktioniert oder nicht, oder eine gute Länge hat oder nicht, wirst du wahrscheinlich 3 verschiedene Ergebnisse kriegen oder wahrscheinlich 5 verschiedene Ergebnisse bei 5 Messern. Und dann kommt noch dazu, jetzt ja die Frage, wie ich es interpretiere. Also ich habe diese Yanda-Tests gelernt vor vielen, vielen Jahren. Da bist du im Normalbereich, wenn du quasi die Horizontale erreichst. Das ist die Horizontale, ne? Bin ich richtig, Patrick? Du musst mir helfen. Die Horizontale erreichst, also quasi dein Bein als Verlängerung des Körpers da hängt. Wo ich jetzt sage, jetzt immer im reinen Praktischen, ja, also dazu habe ich keine Evidenz, für mich reicht das halt nicht. Also ich finde einen Iliopsoas, der nur die Horizontale zulässt im Überhang, nicht besonders gesund. Ich würde da gerne ein bisschen mehr sehen. So, jetzt heißt, haben die betrachtet diesen Thomas-Test, dann waren die schon mit der Nulllinie zufrieden. Das würde ich schon in Frage stellen. Und sie haben diese Chance auf Messfehler, die aus meiner Sicht relativ groß ist. So, und daraus haben sie dann aber abgeleitet, hängt nicht zusammen. So, beweist jetzt für mich nicht so viel, also ist interessant, kann man mal betrachten, will das jetzt auch nicht völlig abtun. Ne? Ich bin übrigens auch gar nicht so der Iliopsoas-Verfechter als Ursache für einen Rückenschmerz, um das mal kurz hier noch auch klarzustellen. Aber dass es gar keinen Zusammenhang hat, deckt sich mit meiner praktischen Erfahrung überhaupt nicht. Da ist ein gewisser Zusammenhang. möchte ich hier sagen. Und diese Studie, die hat es zwar betrachtet, aber die beweist jetzt nicht für mich, dass es nicht so ist. So, ne? Sondern sie gibt halt einen Hinweis. Sie gibt einen Hinweis, dass vielleicht das nicht so groß ist oder wie auch immer. Aber ja, schaut da einfach rein, macht euch selber ein Bild. Und ich glaube, es waren 15 Probanden oder so. Es war jetzt auch keine Riesengruppe. Es war keine Meta. Es war eine, ne? Also es war halt alles recht überschaubar. So, und sowas ja. Könnt ihr selber euch angucken. Da müsst ihr keine Wissenschaftler sein. Kann man selber mal reingucken und sich selber ein Bild machen. Und dann kann man für sich selbst sagen, gucke ich mir jetzt deshalb nie mehr ein Ilopsoas an? Oder sage ich, ja, ist interessant, aber ich gucke es mir halt trotzdem noch an in der Praxis. Ja.
Aber das ist jetzt also eine prima Überleitung eigentlich, um sich vielleicht mal mit so ein paar Qualitätsmerkmalen von Untersuchungen auseinanderzusetzen. Du hast schon ein paar jetzt erwähnt. Welches Messinstrument wurde überhaupt verwendet? Ja, wie groß war denn die untersuchte Probandenstichprobe? Ja?
Das Thema Messung. Also wir haben vor Jahren mit der Universität Karlsruhe mit Mercedes-Benz zusammen eine ganz kleine Studie zu Five gemacht. Also klein war sie gar nicht. An Mitarbeitern, Thema Schmerzen am Arbeitsplatz, psychische Gesundheit am Arbeitsplatz und hat man betrachtet, wenn die Five üben. Und dann hat man da in der Studie beim Aufbau der ganzen Studie sich überlegt, wie wollen wir denn messen? Also nicht ich, sondern die Universität Karlsruhe. Und es gibt halt weltweit keine verlässlichen Messungen für Beweglichkeit zum Beispiel. Und die haben am Ende auch wieder, auch in der Studie bei uns, mit einem Winkelmesser gearbeitet. Und mit den typischen Janda-Beweglichkeitstests so. Aber die können halt, ja, die sind einfach nicht sehr genau. Und da hat man alles in Betracht gezogen, selbst bildgebende Diagnostik und in der dann irgendwie zu messen. Und die war aber auch nicht genauer und ist auch weltweit nicht anerkannt, um es zu publizieren. Also wir haben ja auch ein Messproblem bei diesen körperlichen Sachen. Und auch da ganz kurz zum Thema, wenn geguckt wird, ob jemand stärker geworden ist. Wir haben, glaube ich, die beste Kraftmessung auf dem Markt, die ich so kenne. Aber die hat Riesenprobleme, genau festzustellen, wie stark jemand ist, weil stehe ich daneben, motiviere jemanden, läuft die hübsche Dame vorbei, habe ich vielleicht gestern einen über den Tee getrunken, bin ich schwächer, habe ich vielleicht gerade eine leichte Grippe und so weiter. Also auch das, ne? Also wir können ja gar nicht die Menschen so geil messen, dass wir das immer so, genau so ist es, ne? Sondern es gibt halt immer nur eine Tendenz und dann eben eine signifikante oder halt nicht. Und wenn ich dann noch mehr Menschen nehme und Metastudie und so weiter, dann kann ich da irgendwann schon was draus ableiten. Aber zu glauben, ich trainiere jetzt mit einem 4 Wochen und dann gucke ich, ob er stärker geworden ist und dann ist das der Beweis. Ey, das scheitert schon am Messen. Ja. Tagesform, so viele Dinge, ne? Hat er gestern seit 100 Jahren mal wieder mit den Kumpels gekickt und du willst am nächsten Tag Beinkraft messen, so, dann ist deine Studie im Arsch.
Als ganz Beispiel. Genau.
Also das ist so, deshalb möchte ich so ein bisschen auch für die Menschen, die zuhören, so ein bisschen ins richtige Licht rücken. Nochmal, wir lieben beide Wissenschaft, das möchte ich an der Stelle ganz, ganz klarstellen. Und wir lieben das, da hinzugucken. Und wir schauen uns das gerne und wir lesen da gerne. Aber ich glaube, wir beide würden uns nicht hinsetzen und sagen, ich habe die eine Studie gelesen, so ist es in Stein gemeißelt für immer und ewig.
Genau, aber so. das ganze Messthema ist einfach sehr schwierig und sehr einflussreich. Wie du sagst, gerade im Bereich der Beweglichkeit hat man halt sehr begrenzte Möglichkeiten, sowas überhaupt valide zu messen. Ja. Aber gehen wir mal noch über zu dem anderen Punkt, der da so ein bisschen mitschwingt, nämlich einmal Standardisierung, klar, aber andererseits Störvariablen. Ja, also das hängt direkt miteinander zusammen. Man stelle sich mal vor, man macht eine Krafttrainingsstudie, wo es auf Muskelaufbau abzielt und man misst vorher und hinterher irgendwie vielleicht sogar mit einem DEXA-Scan oder mit einem MRT, also mit irgendwas richtig gut validem, wie viel Muskelmasse ist tatsächlich dazugekommen. Hat zwei Gruppen, die eine macht Krafttraining, die andere macht keins. Und vergisst aber in beiden Gruppen den entscheidenden Faktor, nämlich die Ernährung irgendwie zu standardisieren. Muss nicht die gesamte sein, aber zu den entscheidenden Faktoren zumindest halt irgendwie die Gesamtenergiezufuhr und wie viel Protein die zu sich genommen haben. Ja? So, das ist natürlich alles sehr teuer und sehr aufwendig, wenn man das standardisieren möchte, was dann auch die Probandenpopulation wieder ein bisschen kleiner macht. Heißt, da können vielleicht weniger Leute dran teilnehmen, weil es zu teuer ist. So, und wenn dieser Störfaktor Ernährung, Energiezufuhr, Proteinzufuhr, ja, wenn das nicht kontrolliert wurde, hat das ja direkt schon eine Aussage, Entschuldigung, es hat eine Auswirkung auf die Aussagekraft der Ergebnisse. Ja? So. Und das bringt mich zum Punkt, richtig gute Studien sind super teuer. Die meisten davon. Es gibt auch Designs, die das mit weniger Kosten schaffen, aber bei manchen Sachen ist es einfach teuer. Nehmen wir Muskelmasse, wenn man das präzise messen will, braucht man einen DEXA-Scan oder ein MRT. Ja, hat jetzt leider nicht jeder Sportwissenschaftler zu Hause im Wohnzimmer stehen, um das mal schnell irgendwie durchzuführen. So, da wird es schon schwierig. Thema Messinstrumente, Beweglichkeit haben wir angesprochen, gibt's einfach nicht wirklich gute Messmethoden, um das festzustellen, ob sich da was verändert hat. Und dann gibt's da auch wieder Störfaktoren, ja. Hatten jetzt 5 von 20 Probanden am Vorabend vielleicht irgendwie Stress mit ihrem Partner zu Hause, ja. Dann haben die schlecht geschlafen, haben vielleicht einen erhöhten Cortisolspiegel, weiß man auch alles, dass das irgendwie einen Einfluss auf Flexibilität, insbesondere von Bindegewebsstrukturen hat. Ja, müsste man irgendwie kontrollieren. Also will man die jetzt dann isolieren? Gibt man denen vorher irgendwie Beruhigungsmittel oder ja, also ist dann die Frage in der Wissenschaft, wie baut man überhaupt so ein Studiendesign auf? Nur mal so ein paar Einblicke in die Komplexität von der Versuchsplanung mal zu bieten, was da alles berücksichtigt werden müsste. Aber schließen wir das Thema mal ab. Ich würde nämlich gerne auf was anderes übergehen, weil du das vorhin schon angesprochen hast. In der Studie, die du da genannt hast, kam hinterher raus, es gab keinen Zusammenhang. Und das Thema Zusammenhang ist für mich ganz wichtig, weil ganz oft Studien auch verwendet werden, zitiert werden, wo es heißt, die haben herausgefunden, dass X einen Effekt auf Y hat. Und dann gucke ich mir das an und sehe, na, das ist ja eine Korrelationsstudie. So, und jetzt wird vielleicht nicht jeder wissen, was eine Korrelation ist. Und das würde ich gerne anhand eines sehr schönen Beispiels einmal, also meiner Meinung nach sehr schönen Beispiels, demonstrieren. Grüße an der Stelle an Professor Dr. Pitsch von der Uni Saarbrücken. Von dem habe ich nämlich dieses Beispiel. Weil es geht nämlich um den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Und bei dem Beispiel wurde mir damals gesagt, stellen Sie sich mal vor, da auf einem Hügel, da stehen 10 Wissenschaftler und über denen kreisen 10 Propellerflugzeuge. Und da gucken die nach oben und stellen fest, immer wenn bei so einem Flugzeug der Propeller ausfällt, fliegt das Flugzeug plötzlich nach unten, sprich es stürzt ab und der Pilot fängt an zu schwitzen. Da geht der Propeller wieder an. Entschuldigung, gerade ein Frosch im Hals. Dann geht der Propeller wieder an, das Flugzeug gewinnt wieder an Höhe und der Pilot hört auf zu schwitzen. Und dann geht beim nächsten Flugzeug der Propeller aus und dann wiederholt sich das. Und so, ja, und dann beobachten die das und dann stellen die irgendwann fest, immer dann, wenn der Propeller ausgeht, fängt der Pilot an zu schwitzen. Das ist eine Korrelation von 1. Ja, also perfekter Zusammenhang. Immer wenn das eine passiert, passiert auch das andere. Und dann kommen die Wissenschaftler zusammen, schreiben ihr Paper darüber und formulieren die Schlussfolgerung, was ganz logisch ist. Was kam da jetzt raus? Hast du eine Vermutung? Ich sag's einfach mal. Also die Schlussfolgerung dieser Wissenschaftler war natürlich, dass der Propeller ganz offensichtlich zur Kühlung des Piloten da ist. Weil wir haben ja einen perfekten Zusammenhang. Also der fängt an zu schwitzen, immer wenn das Ding ausgeht. Also wird das irgendwas mit Kühlung zu tun haben. Ja? Das ist eine Korrelation, eine Zusammenhangsanalyse. Das misst nur, ob eine Variable A immer gleichzeitig mit der Variable B ihren Wert verändert. Es gibt ja inverse Korrelationen, es gibt gleichgerichtete Korrelationen. Das führt jetzt zu weit, aber kann man so verstehen. Das Ganze sagt ja aber, wie das Beispiel das so schön dargestellt hat, logischerweise nicht, dass es da einen kausalen Zusammenhang gibt, nämlich einen tatsächlichen Sinnzusammenhang, einen Wirkzusammenhang. Und das, was man als Kausalität da bezeichnet, das ist das, was wir als Effekt verstehen. Dass eine unabhängige Variable, zum Beispiel eine bestimmte Krafttrainingsmethode, immer einen Effekt hat auf die abhängige Variable, zum Beispiel die Kraftleistung oder die Muskelmasse. So, das passiert in Kausalitätsstudien, also in tatsächlichen Experimenten, wo halt eben eine Prä- und Postmessung gemacht wird und eine Interventionsgruppe dann hinsichtlich ihres Effekts mit einer Kontrollgruppe verglichen wird. So, und das ist schon mal ganz wichtig zu verstehen, dass Zusammenhangsstudien, also überall dort, wo im Ergebnisteil irgendwas von Korrelationen steht, die Aussagekraft auf den Effekt per se begrenzt ist. Ja. Ein anderes Beispiel, vielleicht erinnert man sich noch dran, damals, als ich sag mal so viel über Amokläufe und die Zusammenhänge mit irgendwelchen Ego-Shootern diskutiert wurde. Ja, so, weil da hieß es ja, aber ich kenne die Zahl nicht mehr genau, sagen wir mal 75% von den Tätern, die haben Counter-Strike gespielt oder irgendwas anderes. Das kann ja nicht gut sein. Und als Wissenschaftler müsste ich jetzt dann ganz trotzig dagegen halten. Ja, aber 100% trinken Wasser. Ist das jetzt vielleicht das größere Übel? Ja? Also was sagt uns dieser Zusammenhang? Erstmal gar nichts, weil es halt noch keinen kausalen Zusammenhang darstellt. Also an der Stelle Appell, wichtiger, wenn man eine Studie findet oder liest, dass Zusammenhangsanalysen immer weniger Aussagekraft haben als Unterschiedsanalysen. Ja, genau. Und wenn wir jetzt schon bei den Unterschieds- und Veränderungshypothesen und Analysen sind, dann kommen wir unzweifelhaft direkt als nächstes zum Thema der Signifikanz. Ja, ist auch so ein Buzzword, ein Modewort mittlerweile, was halt gerne verwendet wird. Ja. Den Studierenden, die bei mir Abschlussarbeiten schreiben, denen sage ich immer, bitte verwenden Sie nicht das Wort signifikant irgendwo in Ihrer Arbeit, wenn Sie es nicht auch gemessen haben, ob es signifikant ist. Weil so eine, ja, Zusammenhangsanalyse macht das halt in der Regel nicht. Also es gibt so signifikante Zusammenhänge, aber keine signifikanten Effekte dann in dem Sinne. Und was ist eigentlich eine Signifikanz? Im Grunde genommen muss man dazu verstehen, dass es in wissenschaftlichen Studien nie darum geht, etwas zu beweisen, sondern wissenschaftliche Studien zielen immer darauf ab, eigentlich die Hypothese, eine Hypothese zu widerlegen. Und als angenommen gilt die Alternativhypothese, wenn man die Nullhypothese, also die eigentliche Hypothese, nicht widerlegen kann. Das heißt, der Grundgedanke in der Wissenschaft ist eigentlich, dass man so lange an der aktuellen Hypothese weiter festhält, solange man diese noch nicht widerlegen konnte. Mhm. Es geht um die Falsifizierbarkeit. Ja? Das ist der Grundsatz der Wissenschaft. Das verstehen auch viele Leute falsch. Es geht nicht darum, was zu beweisen, sondern wir versuchen andauernd einfach nur das zu widerlegen, woran wir gerade glauben. Und wenn wir es widerlegt haben, müssen wir vielleicht einen neuen Erklärungsansatz suchen für dieses Phänomen, was wir gerade betrachten. Auch spannend. So, zurück zur Signifikanz.
Ganz kurz einhaken, da gibt es ja auch viele Sachen. Ja, ich mache jetzt mal so ein Beispiel. Superkompensationskurve. Galt jetzt seit, weiß ich nicht, gefühlten 100 Jahren als unwiderlegbar und gerade schon ziemlich umstritten, ne?
Ja, schon seit längerem. Also das Modell an sich hat immer noch seine Daseinsberechtigung.
Unbedingt.
Aber halt eben als Modell. Und das ist aber auch, glaube ich, eher so aus der öffentlichen Auslegung dieses Modells entstanden, dass man alles argumentiert hat mit, ja, aber die Superkompensation, ohne dass man gesagt hat, ja, basierend auf dem Superkompensationsmodell könnte man annehmen, dass, also das ist nicht ganz falsch, aber man muss es, wie so oft, einfach auch in der Realität anzuwenden wissen. Ja, aber ganz richtig. Und ja, kommen wir nochmal zurück zur Signifikanz. Was hat's damit eigentlich auf sich? Ja, wir waren eigentlich bei der Widerlegbarkeit von Hypothesen und die Signifikanz ist im Grunde genommen nur die Aussage, dass wir mit ausreichender Wahrscheinlichkeit sagen können, dass wir uns nicht geirrt haben mit dem, was wir da jetzt als Ergebnisse produziert haben. Und deshalb gilt als Signifikanzgrenze eigentlich auch der sogenannte 5% Alpha-Fehler. Also der Alpha-Fehler ist das Signifikanzniveau. In den meisten Studien nimmt man da 5% für. Was bedeutet, dass die Irrtumswahrscheinlichkeit einer Falschauslegung dieser Ergebnisse kleiner als 5% sein muss, damit man an dieser, damit man diese Ergebnisse, die man da formuliert hat, als weiterhin gültig betrachten kann. Ja, das ist Signifikanz. Heißt nicht, dass das tatsächlich die absolute Wahrheit für alle ist. Und das bringt mich nämlich zum nächsten Punkt. Wie misst man denn da, wie berechnet man denn Signifikanz? Erstens mit sogenannten Signifikanztests, aber da will ich jetzt niemanden mit Inferenzstatistik langweilen. Solche Studien untersuchen in der Regel ja Gruppen. Und wenn man diese miteinander vergleicht, dann vergleicht man im Grunde genommen auch die Gruppenmittelwerte. Also bei Signifikanztests werden immer Mittelwertsunterschiede betrachtet. entweder innerhalb der Gruppe von Prä- zu Posttest oder zwischen den Gruppen die Veränderung zwischen Prä- und Posttest. Aber es geht immer um die Mittelwertsunterschiede. Und genau darin liegt eigentlich der entscheidende Faktor, weil wenn man Mittelwerte betrachtet, hat das nur eine begrenzte Aussagekraft auf die Effekte, die das Ganze auf ein Individuum hat.
Mhm.
Ja, nehmen wir mal eine Probandenstichprobe von 100 Leuten. Bei diesen 100 Leuten hat es bei 90 Leuten durch das Krafttraining einen sehr starken Effekt auf die Muskelmasse gegeben. Bei 5 Leuten hat es gar nichts verändert und bei 5 Leuten hat sich sogar ins Negative verändert, obwohl die trainiert haben. Und alles andere wurde...
Wenn du zu den 5 gehörst.
Ist blöd, wenn du zu den 5 gehörst, ja.
Nach diesen Ergebnissen dann dein Training gestaltest zum Beispiel.
Genau. Also das ist äußerst selten, gerade im Bereich des Krafttrainings, dass sowas tatsächlich passiert, aber es sollte nur darstellen, wenn ich jetzt die Gesamtdatenlage nehme aus diesen 100 Personen und das vergleiche, wird wahrscheinlich eine Signifikanzanalyse trotzdem ausspucken, dass das nicht zufällig zustande kam, weil bei 90 Leuten ja ein starker Effekt gemessen wurde. So, dann ist vielleicht irgendwie die Effektstärke noch ein bisschen geschmälert, aber dazu gleich mehr. Das wird als signifikant angezeigt. Jetzt haben wir eine Studie und sagen, ja, aber die hat doch gesagt, dass diese Methode signifikante Effekte auf XY bewirkt und niemand kann uns garantieren, dass diese auch für uns gilt. Und das ist ein entscheidender Punkt, um später die Frage nach evidence-based oder experience-based zu beantworten. Oder vielleicht greife ich das an der Stelle jetzt einmal vorweg, dass wir es schon mal gesagt haben und bloß nicht vergessen. Wir haben Mittelwertsdaten. Was bedeutet, wir können mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus diesen Studien ableiten, was für die meisten Menschen gut funktioniert. Was bedeutet, es funktioniert für die meisten Menschen, aber nicht zwingend für alle gleich gut. Aber im Mittel funktioniert es für alle ziemlich gut. Wie gehe ich jetzt also damit um? Wenn ich mich jetzt irgendwie in meiner Ernährungsweise, in meiner Trainingsweise oder in sonstigen Verhaltensweisen auf Studien stützen möchte, dann empfehle ich, einfach als Ausgangsbasis die Empfehlungen aus der Studienlage zu nehmen. Und dann basierend auf diesen Studienlage, diesen Studien auf der Studienlage, das Vorgehen weiter zu individualisieren. Und dazu braucht es halt auch kompetente Trainer und Trainerinnen, selbstverständlich. Ja? Wir fangen evidence-based an und individualisieren experience-based.
Mhm.
Weil am Ende das Individuum halt doch nochmal seine Eigenheiten hat. Jeder Mensch hat seine eigenen Rahmenbedingungen, seine Ernährungsunverträglichkeiten, seinen Rucksack, den man sonst so zu tragen hat, oder bestimmte Lebensumstände, die bestimmte Dinge begünstigen oder erschweren. Manche Personen reagieren auf bestimmte Trainingsmethoden, ja, wieder erwarten deutlich stärker oder weniger stark, als man es jetzt erwarten würde auf der Studienbasis. Und deshalb nochmal bitte evidence-based starten, also erstmal den Plan evidence-based erstellen und dann experience-based im Längsschnitt, also über die Zeit einfach anpassen. Und da sind wir in der besagten Graustufe irgendwo zwischen dem einen und dem anderen. Nicht das eine oder, sondern beides. Ja. Genau. Willst du hier noch einhaken? Sonst mache ich nämlich mit der Effektstärke weiter.
Mach mal ruhig weiter.
Ja?
Ich hatte jetzt schon gerade noch einen Gedanken, aber machen wir da.
Ja, ich mache nur noch das weiter, weil dann bin ich mit dem ganzen wissenschaftlichen Bums dann auch mal fertig. Und dann soll es zumindest für heute mal reichen. Da kann man natürlich noch deutlich mehr drüber reden, aber es soll ja auch noch alle irgendwo interessieren. Und zwar gibt's Studien, die haben in ihrem Ergebnis auch stehen, dass das Ergebnis signifikant war. Und dann muss ich sagen, für meine Erwartung reicht mir das meistens noch nicht. Weil ich auch ganz gerne die Effektstärke sehen würde. So, und was ist jetzt die Effektstärke? Habe ich vorhin schon mal angesprochen, das ergibt sich eigentlich aus dem Namen. Das ist die tatsächliche statistische Stärke des gemessenen Effekts. Nicht nur, also Signifikanz sagt aus, ob dieser Effekt zufällig, ob der zufällig zustande gekommen ist oder nicht. Ja. Ja, das ist die Signifikanz. Und die Effektstärke sagt, wie stark der Effekt tatsächlich war. Aber ganz viele sagen halt immer nur, ja, signifikante Effekte und das beweist. Und ja, nochmal, Studien beweisen gar nichts. Sie können nur etwas nicht widerlegen. zur Erinnerung. Was nutzt es mir denn, wenn ich jetzt einen signifikanten Effekt über all diese 100 Menschen habe, weil sich alle 100 Menschen tatsächlich verbessert hätten, die ich da untersucht habe, aber die Effektstärke bei kleiner 0,1 liegt. Also, um das mal zu übersetzen, kleiner 0,1 wäre wirklich ein zu vernachlässigender Effekt, minimal. Ja. Das bedeutet, das Ergebnis ist signifikant, weil die alle halt irgendwie ein ganz kleines bisschen besser geworden sind und das nicht zufällig passiert ist, laut der aktuellen Untersuchung, aber die Größe des tatsächlich erzeugten Effekts ist vernachlässigbar. Also was sagt jetzt diese Studie aus? Ja, wir können mit Sicherheit sagen, dass das minimale Effekte produziert, aber eigentlich unterscheidet sich's. Wie mache ich das jetzt plastisch? Sagen wir mal, wir haben eine Studie, wo 100 Leute 12 Wochen lang trainiert haben und hinterher haben die 100 Leute haben im Durchschnitt 80 Gramm Muskulatur aufgebaut. Ja, und die Kontrollgruppe nicht. Dann werde ich sagen, okay, ist alles signifikant, die Effektstärke ist mies, die haben 80 Gramm aufgebaut und jetzt stelle ich dir die Frage, würdest du dich 12 Wochen lang im Eisenraum knechten, um 80 Gramm Muskulatur aufzubauen?
Unbedingt.
Ja, natürlich, wir machen das, aber die Kosten-Nutzen-Relation hängt da irgendwie ein bisschen schief, ne?
Nein, das ist doch tatsächlich. Ich bin jetzt ja schon im Alter, wo ich froh bin, wenn ich nicht abbaue, ja, also.
Ja, okay, fair. Aber, also ich glaube, man versteht meinen Punkt, ja? Also es geht nicht 100%. Nur darum, ist es signifikant oder nicht, sondern wie groß waren tatsächlich der Effekt? Und deshalb betrachte ich auch meistens nicht nur die Signifikanz, sondern auch die Effektstärke. Und deshalb mag ich eben auch Meta-Analysen so, weil die nicht nur gucken, ob in allen Studien signifikanter Effekt zustande gekommen ist, sondern die poolen alle Ergebnisse, so heißt das auf Englisch, also Pooling, Data Pooling, berechnen dann gemeinsame Effektstärken und sagen, wo ist denn der gemeinsame Effekt aus allen Studien und wie groß ist dieser Effekt? Ja? Und damit möchte ich zu meinem, jetzt hatte ich heute mal richtig viele Monologe, Wolf, ja.
Aber hab ich doch prophezeit, ist doch gut.
Mal zum Ende kommen. Und lass uns doch mal nochmal das so ein bisschen einordnen hinsichtlich, wie gerechtfertigt sind eigentlich diese ganzen nahezu dogmatischen Aussagen, die Leute mit einer einzigen Studie da in die Welt hinaus posaunen.
Ja, ich würde sagen, selbst wenn die viele Studien dazu haben, also das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken sehe ich halt als Problem. Also ich hatte gerade heute auch wieder Kunden hier und einer, der dabei war, war ein sehr, sehr ambitionierter Bodybuilder, Wettkampf-Bodybuilder. Und der hat dann mich auch gefragt, weil wir halt hier auf verschiedene Themen gekommen sind, wie siehst denn du das mit Reps in Reserve und so, ne? Und dann muss ich halt ganz klar sagen, also ja, ich glaube, da ist was dran, aber das heißt halt nicht, dass Tim Budesheim oder sonst wer, der halt einfach sich da gar keine Gedanken macht und einfach schwer und intensiv trainiert, so wie er das seit zig Jahren macht, deshalb alles falsch macht. Also nur weil du vielleicht verpasst der Tim an einer Stelle den perfekten Sweet Spot, wo es reichen würde und der Reiz gesetzt ist und die beste Regeneration da wäre und er trainiert vielleicht minimal drüber, wo dann der Wissenschaftler aufschreien würde, um Gottes Willen, du hast falsch gemacht, aber er hat's halt nur.
Ja, aber ein richtiger Wissenschaftler also, würde da niemals aufschreien. Ich bin nee, ganz aber gern, ich meine
derjenige, der jetzt nur noch aus dieser Welt raus argumentiert.
Ja, aber also dazu kann ich vielleicht gerade noch ein bisschen wieder was dazu sagen zur Evidenzlage. Mhm. Weil, das ist ein guter Punkt, weil der Tim ist, ich sag mal, unzweifelhaft Hochleistungssportler, also der befindet sich auf einem körperlichen Niveau, wo wir beide zusammen nicht hinkommen, muss man ganz ehrlich sagen, und wir wissen auch gar nicht, wie dessen Training funktioniert, also rein aus wissenschaftlicher Betrachtung. Wir wissen es nicht, weil wir keine Daten dazu
haben. Kein Mensch hat diese Menschen betrachtet.
Ja, also zumindest sehr wenige Studien haben sich damit befasst. Ja. Und an der Stelle möchte ich noch kurz einordnen, dass die Übertragbarkeit von Studienergebnissen davon abhängig ist, wie nah sich die untersuchte Population, also die Probandenstichprobe, mit der Person ist, auf die man das gerne übertragen möchte. Und es gibt sehr viele Studien mit untrainierten Personen, mit alten Menschen, sedentären Personen, mit leicht fortgeschrittenen Personen und vielleicht auch ein bisschen fortgeschritteneren Personen. Aber es gibt sehr wenige Studien mit Elite-Powerliftern, Hochleistungs-Bodybuildern auf IFBB, also internationalem Spitzenniveau. Die Daten haben wir nicht. Und deshalb habe ich eben gesagt, ein richtiger Wissenschaftler würde sich wahrscheinlich nie zu so einer Aussage, das stimmt ja alles, nicht hinreißen lassen oder zu so einem Aufschrei, weil dem bewusst ist, dass wir das gar nicht beantworten können, weil wir die Daten dazu nicht haben. Und wir können ja nicht automatisch die Rückschlüsse, die wir aus Studien mit untrainierten, mittelalten Erwachsenen machen, auf Hochleistungsbodybuilder übertragen, die eventuell halt auch noch, ich sag mal, hinsichtlich ihrer Physiologie pharmakologisch ein bisschen anders unterstützt sind. Ja, also auch da haben wir wieder Störfaktoren, die Ergebnisse, die Interpretation beeinflussen könnt. Hey, wir wissen es einfach nicht. Und deshalb ist so in dem Hochleistungssektor, man nimmt auch da sehr viel, wie ich es vorhin gesagt habe, evidence-based. Ja? Man lernt dort auch dazu. Es gibt Mechanismen, die lassen sich auf der physiologischen Ebene gut übertragen und argumentieren. Aber wir wissen es nicht faktisch, weil wir haben keine Daten dazu.
Ja, und dazu kommt ja auch, das sind ja auch genetische Freaks, ne? Also das sind ja in so vieler Hinsicht extrem spezielle Menschen, die dann so an der Spitze sind, wie jetzt ein Tim, ja, oder wie tausend andere Bodybuilder auch, die halt auf Spitzenniveau unterwegs sind, die sind so vielerlei Hinsicht weg von dem normalen Mittel, worüber wir vorhin gesprochen haben.
Korrekt.
Dass man halt daraus einfach nicht die reinen Rückschlüsse. Und man unterschätzt halt auch brutal, wie viel wir aus dem nicht wissenschaftlichen Praxiswissen aus den ganzen Jahren, seit es Bodybuilding gibt und so, gelernt haben. Auch das, was man in der Wissenschaft betrachtet hat, hat ja den Ursprung daraus gehabt, was die gemacht haben.
Ja. Man muss sich mal.
Natürlich, auch weil du gerade angesprochen hast, muss ich auch mit einem Augenzwinkern sagen, pharmazeutische Geschichten. Diese Gruppe testet auch intensivst Dinge, die noch nicht getestet sind.
Ja. Also,
wollen wir jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber ich meine, wenn man diese Szene ein bisschen verfolgt, dann sind einfach teilweise schon Dinge im Spiel, die noch keine Zulassung haben. Und wo die Bodybuilding-Welt vorher schon sagt, funktioniert gut oder nicht so gut, die und die Nebenwirkungen treten typisch auf, weißt du? Also das ist ja auch eine Form der Wissenschaft, wenn man so will.
Ja, total. Man muss sich mal, das wäre eigentlich ein spannendes Forschungsprojekt mal für irgendeinen Sportsoziologen oder irgendjemand anderes aus einem ähnlichen Zweig, mal zu gucken, wie sich die Anzahl der durchgeführten Studien pro Bereich eigentlich verändern, also pro Themenbereich verändern, nach aktuellem medialem Interesse. Es ist nämlich so, dass viele Dinge, Methoden, bevor man sie untersuchen kann, müssen diese Methoden ja erstmal existieren. Das heißt, irgendjemand muss sich das ausgedacht haben und erst wenn diese Methode irgendwie von allgemeinem öffentlichen Interesse ist, findet vielleicht auch irgendwann mal ein Wissenschaftler diese Methode und sagt, dass wir das untersuchen, hat jetzt eine ausreichende Relevanz, dass wir die vom Institut zur Verfügung gestellten Forschungsgelder darauf verwenden. Weil das ist auch eine ökonomische Entscheidung.
Klar.
Ja? Man muss irgendwie einer gewissen Relevanz oder einem gewissen öffentlichen Interesse folgen mit seiner Forschung. Aber dazu müssen diese Dinge, die man erforschen will, müssen erstmal existieren und bekannt sein. Also alles, was wir in der Trainingswissenschaft machen, das kommt im Grunde genommen aus der Praxis. Und deshalb, und das muss man zum Beispiel auch im Bereich EMS-Training mal so sagen, ja, da gibt es jetzt Anwendungsfelder für EMS-Training oder auch aus anderen, das war jetzt nur ein Beispiel, das gibt's überall, aber da hängt die Wissenschaft einfach der Praxis hinterher und das ist ganz natürlich so. Weil bevor eine neue Anwendungsmodalität von irgendeiner Trainingsform überhaupt wissenschaftlich untersucht werden kann, muss sie erstmal existieren und von ausreichendem öffentlichem Interesse sein. Ja, weil niemand wird jetzt x-tausend Euro Forschungsgelder in irgendein Projekt investieren zu einer Forschungsfrage, die niemanden interessiert.
Das ist ein extrem guter Punkt.
Ja.
Weil, also auch aus der Praxis raus, ne? Du wirst jetzt, was weiß ich, wir wurden ja jahrelang angefeindet mit dem Five-Konzept, ne? Was ihr da macht, alles doof, kann nicht funktionieren und so weiter. Aber warum hätte das jemand betrachten sollen zum frühen Zeitpunkt? Hat einfach keinerlei Relevanz. So, hat einfach kein Schwein interessiert. Wichtiger Punkt.
Ja, und deshalb wird Firma, wahrscheinlich das Interesse zukünftig auch zunehmen, würde ich mal so prophezeien.
Du als Firma, kann ich auch aus Erfahrung sprechen, du kannst ja in dem frühen Stadium auch nichts finanzieren in der Richtung. Das heißt, da kommen einfach Dinge zusammen, die dann, und ich kann mal ein Beispiel erzählen aus meinem praktischen Erleben. Wir unterstützen mit Milon schon seit, ich glaube, 15 Jahren oder so, die Krebsforschung in Köln, alles rund um Freak Baumann, so als Stichwort. Mhm. Kann jetzt wieder jemand googeln oder nachgucken. Die sind immer noch nicht abgeschlossen, weil es extrem lange Betrachtungszeiträume sind, wo quasi Training in Verbindung mit Krebstherapie untersucht wird. Also gerade das Thema Fatigue, diese Müdigkeit, ja, in der Chemotherapie und so weiter. Wie wird es positiv beeinflusst durch Muskeltraining? Zwischenergebnisse, toll, alles super. So, jetzt haben wir im Laufe der Jahre neue Trainingsmethoden auf die Geräte gebracht, wie die Isokinetik. So, beim Fatigue-Patienten ist ganz, ganz wichtig, dass du die Tagesform beachtest. Also, es geht den Menschen jeden Tag anders. Wie gut sind die drauf? Wie viel Kraft haben die heute? Und in dem Studienaufbau, der jetzt seit Jahren läuft, guckt der Therapeut sich das jeden Tag an und der Therapeut, Trainer, Trainerin bestimmt die täglichen Trainingsgewichte. Weil zu der Zeit, also die haben angefangen damals an Milon Basic-Geräten zu forschen, die stehen heute noch da, konntest du halt Gewicht einstellen, konzentrisch, exzentrisch überhöht, that's it. So, jetzt ging die Entwicklung weiter, wir haben heute Isokinetik. Die Isokinetik stellt sich als ein reaktives Training, ne? Du drückst rein, Gewicht kommt zurück, du hältst so fest gegen, wie du kannst, du drückst so fest rein, wie du kannst, also du bestimmst über dein Zutun, über deine Bewegung logisch, diese neue Trainingsmethode irgendwann mal zu betrachten. So, und finden auch alle Beteiligten, dass das irgendwie logisch wäre, aber kannst du halt jetzt nicht, weil die andere einfach noch ewig läuft. So, und jetzt könntest du natürlich sagen, nee, gibt's keine Evidenz zu, Isokinetik ist doof für diese Leute, ne? Oder du sagst halt einfach, nee, hat man halt noch nicht betrachtet, aus der Logik raus, könnte es gut funktionieren, wir betrachten es irgendwann. Ne? Da hoffen wir, dass was Gutes bei rauskommt oder dass dann die These müsste gut funktionieren, versuchen zu widerlegen. Ne? Ich will damit sagen, es heißt jetzt ja nicht, dass das nicht funktioniert, was neuer ist. Wir wissen aber auch nicht, ob es besser funktioniert. Das gilt es dann zu betrachten. Ne? Das ist nur jetzt der logische Gedanke, dass es vielleicht besser sein könnte. Und ich will damit sagen, dass halt es sehr viele Dinge gibt, wie du sagst, das hinkt hinterher. Ne? Also die Praxis macht gerade schon dies und jenes. Und die Evidenz hat dann einfach, oder die Wissenschaft hat noch nicht den Grund gesehen, das Geld gehabt, die Notwendigkeit, wie auch immer, es genauer zu betrachten. Und so, ja, muss man es halt auch mal ein bisschen für sich relativieren. Also ich würde es für mich so zusammenfassen, Patrick, und kannst du gerne gleich dein machen. Ich finde, an dieser ganzen Bewegung, die es da gerade gibt, die bescheuert, die nur noch so argumentieren, und so rechts und links gar nichts mehr zulassen. Also die so dogmatisch, so ist es, und alle, die nicht evidenzbasiert, so zum Beispiel in der Therapie, ne? Ich bin ja Physiotherapeut, und wenn dann jetzt gerade so alle Therapeuten, die nicht evidenzbasiert arbeiten, sind nur noch Schwachköpfe und die können gar nichts und so, gibt es eine große Bewegung, finde ich völligen Quatsch. Weil es gibt da ganz viel dazwischen. Und für die ist ja immer das Unwort, wer hilft, hat recht. Ich bin immer noch so, dass ich sage, wenn es dem Patienten besser geht und wenn das dann war, weil ich mit dem nett gesprochen habe oder warum auch immer, dann geht es dem erstmal besser und das ist gut. So, ne? Also ich bin da in dem anderen Lager auch noch verankert. Also es gibt einfach was dazwischen und manchmal auch einfach was dazwischen, weil es vielleicht noch gar nicht betrachtet wurde. Und auf der anderen Seite finde ich natürlich auch die völlig behämmert, die Wissenschaft so gar nicht zu lassen. Das ist alles bezahlt und alles Betrügereien und das ist nur von der Pharma und ich weiß nicht, was es alles für Meinungen gibt. Oder hier so der Heiko Kalbach, ja, da darfst du nicht über Training reden, wenn du nicht mal 140 Kilo Muskelberge auf die Bühne gebracht hast, dann hast du nicht die Legitimation, über Training zu sprechen. Das ist auch dumm, ne? Also, ja, die wussten viel, die haben vieles richtig gemacht und Heiko Kalbach cooler Typ, toll, hat da früher mal was gerissen irgendwie im Bodybuilding, aber zu glauben, man darf jetzt nur bei Bodybuilding was sagen oder über Training, wenn man das selber so durchlebt hat, das ist auch Quatsch, ne? So, es muss da so irgendwie die Waage her. Und ich würde euch da draußen empfehlen, bei der Wissenschaft hinzusehen, hinzuhören, für euch selber da zu lernen und Mehrwerte daraus zu generieren, vielleicht mal Dinge auszuprobieren. Das fand ich auch sehr schön, was du vorhin gesagt hast, dass du sagst, es gibt einen neuen evidenzbasierten Ansatz. Ich teste es einfach mal. Und guck mal, was für mich dabei funktioniert oder nicht funktioniert. Ne? Und ja, so würde ich das, ich finde es eine gute Entwicklung, aber ich finde es auch eine große Kehrseite von dogmatisch und das ist jetzt nur noch die Wahrheit und alle anderen sind blöd und das ist bewiesen und das ist nicht bewiesen und so. Da tue ich mich echt auch schwer mit. So. Und du?
Ja, da habe ich absolut nichts hinzuzufügen.
Dann würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein. Danke euch fürs Zuhören. Und auch wenn es heute ein bisschen nerdy war, vielleicht kann der eine oder andere, die eine oder andere was mitnehmen. Danke euch. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Tschüss, Patrick. Danke dir. Ciao, tschüss an alle. Ciao, ciao.
Jawohl. Tschüss. Bis dann.